Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hello, ladies. The Big Balboski here. And you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Red.
Red 657. Cowboy Champ. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid bei Reds Folge 657. Wir gehen in großen Schritten auf Folge 10.000 zu und wollen natürlich heute sprechen über den vergangenen Pay-Per-View AEW Full Gear. Lange erwartet und glaube ich auch mit sehr viel Freude waren wir gesegnet, als wir ihn geguckt haben. Und wenn ich sage wir, dann darf natürlich auch der Mann nicht fehlen, der mich heute am ungewohnten Montagabend hier bei einer weiteren Ausgabe von Reds begleitet. Da ist natürlich niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico!
Oh, hallo Dennis, hallo Herz und liebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder so weit, Dennis. Weißt du, was ich hier gerade trinke?
Das hörte sich an, als hättest du an so einer Zitze gesaugt.
Ja, fast. Fast. Ich bin ganz aufgebracht, denn ich vergaß beinahe schon. Letzte Woche haben wir das Bier getrunken, das letzte Bier, was uns noch verblieb, von unseren Geschenken, das gute Ud-Pilz, ein Hausbier. Und da haben wir uns das ja geteilt, als wir bei Ralla aufgenommen hatten. Und gerade als ich kurz in der Küche im Kühlschrank wühlte, dann sah ich doch meine Flasche noch da liegen. Und die habe ich mir gerade aufgerissen. Es ist hervorragend. Es ist so kalt, es tut ein bisschen weh, auch im Hals, sag ich jetzt mal. Ne? Es ist ein reines, gutes Pilz. Es ist ein Hausbier. Es ist ein reines Hausbier. Dann nehme ich auch gleich mal einen Schluck. Hast du auch ein Getränk?
Was heißt leider nicht? Mich erwartet ja die nächsten Tage. Ein, zwei hoffentlich Getränke. Mein Papa kommt nämlich zu Besuch. Morgen Mittag erwarte ich den hier in Hamburg. Und da sicherlich das ein und andere Bierchen, hoffentlich auch mit dir zusammen, Nico, mal verkosten. Dann am Donnerstag früh fahre ich nach Stralsund zur Brauerei, also unserer Hauptzentrale. Können wir vorstellen, da wird am Donnerstag schon mal die eine oder andere Qualitätssicherung gemacht. Am Freitag steht dann in Stralsund die Weihnachtsfeier an. Da war ich bisher noch nie dabei. Wir haben natürlich bei uns in der Elbphilharmonie nochmal eine eigene Weihnachtsfeier, aber bei der großen offiziellen Störtebeker Weihnachtsfeier war ich tatsächlich noch nie dabei. Die ist dann das am Freitag.
Der soll ordentlich abgeschmeckt werden.
Oh, ich habe einiges gehört. Es wird wohl ein Weihnachtsmarkt wird wohl für uns aufgebaut, sodass das Ganze auch in steigenden Corona-Zahlen und so weiter alles gemacht werden kann. Das heißt, wer schon mal vielleicht an der Brauerei war oder es aus den Videos kennt vor der Brauerei, also zwischen dem alten Brauereigebäude, der Verwaltung und dem neuen Brauereigebäude, da ist quasi so ein Innenhof und der eignet sich tatsächlich, das ist auch so eine Düne, ne? Eignet sich perfekt dazu, da einen Weihnachtsmarkt aufzubauen. Da soll es verschiedene Stände geben mit verschiedenen, ne, so wie man es vom Weihnachtsmarkt kennt, ne? Da eine Fressbude, da eine Fressbude, da was zu trinken, da was zu trinken. Also ich bin sehr gespannt und so wie ich die Kollegen kenne, wird da auch ordentlich Gas gegeben. Dementsprechend habe ich jetzt hier leider kein Bierchen stehen.
Gut, es macht Sinn, Dennis. Du musst dich natürlich auch ein bisschen schonen. Das klingt wirklich nach sehr viel Spaß, aber auch körperliche Anstrengung.
Es ist ein harter Job, aber irgendwer muss ihn ja machen, sagen wir mal.
Du sagst es.
Ja. Das sagen wir mal. Apropos an der Stelle, du hast schon richtig gesagt, in der vergangenen Woche, ne, die erste Red-Sendung aus dem Wohnzimmer vom Reinhold. Und da haben wir ja das letzte Bier oder die letzten Biere vom Jens offiziell getrunken. Das heißt, es ist jetzt wieder möglich, liebe Reds-Oholics da draußen, sich hier quasi, ja, in Anführungszeichen einzukaufen, jetzt hier der große Biersponsor zu werden für, ja, die Road to Weihnachtsgala. Also, wir haben es letzte Woche schon gesagt, wer hier irgendwie ein paar lokale Brauerei bei sich hat und uns da gerne mal mit einem Bier hinausstatten möchte, kann
würde
das natürlich sehr gerne tun. Am besten einfach eine E-Mail an dennis@reds.de schicken, gebe ich euch gerne meine Adresse und wir sprechen einmal ab, wie und wann Versand und so weiter alles. Alternativmöglichkeit geht natürlich auch, wenn einer sagt, so, ich kenne mich mit Bier gar nicht aus, kann hier einfach 15 oder 20 Euro PayPalen und die Jungs kaufen sich selber was. Auch das machen wir natürlich sehr gerne. Schreibt auch da einfach eine E-Mail an dennis@reds.de. Denn wir wollen ja jetzt hier auch nicht trocken über die Weihnachtszeit kommen. Und Nico, bald steht sie nämlich jetzt wieder an, wenn ich hier auf meinen Kalender gucke. Aktuell ist es der 15.11. Das heißt, es sind nur noch knappe 5 Wochen bis Weihnachten. Weihnachten heißt Weihnachtsgala und Weihnachtsgala, die heißt ja auch Feuerzangenbowle. Freust du dich schon?
Oh, das versuche ich ja jedes Jahr zu umgehen, die Feuerzangenbowle, aber Dennis, mir bleibt nichts anderes übrig, als diese mit dir zu trinken. Das haben wir jetzt die letzten Jahre, haben wir das bei dir, du hast die ja selber gebraut, beinahe schon, quasi, diese Feuerzangenbowle am Herd. Und die wurde auch tüchtig getrunken, neben anderen Kaltgetränken, die so ein bisschen auch erfrischende Wirkungen hatten.
Belebend.
Da muss ich wieder durch. Ja, ich musste ja auch schon vor ein, zwei Wochen beim Stefan Otterpol eines Freitags meinen verhassten Glühwein trinken.
Oh, wie kam's dazu?
Er trinkt ja so gerne Glühwein, ne? Und hat sich extra so ein bisschen teureren geholt, der weiß nicht, heiße Hirsch oder was, weiß ich auch nicht genau, ne?
Ja. Und ist das nicht sein Spitzname?
Sonst macht er den ja immer in der Mikrowelle warm. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn, dann bitte im Topf. Und da musste ich ein Tässchen, vielleicht waren es zwei, trinken. Ich hatte auch prompt Sodbrennen und am nächsten Tag übelste Kopfschmerzen. Das lag nicht nur an diesem Glühwein, sondern die Kombination. Zwei Tassen Glühwein und ungefähr 15 Bier. Aber ich mag so warmen Alkohol eigentlich nicht. Ja. Mach eine Ausnahme. Feuerzangenbowle, Dennis, das hat Tradition. Und komm, ich freue mich drauf. Ich sag einfach mal, ich freue mich drauf, auch wenn es ein bisschen geflunkert ist.
Ich habe heute Vormittag noch mit einem Arbeitskollegen aus Stralsund telefoniert und da ging es unter anderem auch um unsere Weihnachtsfeier und dann seine Frau macht irgendwie auch immer so ein Weihnachtsfest. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr sind die immer irgendwo und machen irgend so eine Weihnachtsfeierlichkeit richten die aus. Und da hat er auch gesagt, pass auf, Dennis, mit der Corona-Sache, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Ich habe noch nicht den Glühwein bestellt. Dann sage ich, oh, okay. Er sagt, naja, also wenn, dann muss ich so 800 Liter Glühwein bestellen und den kann ich nicht zurückgeben. Und auf einmal sagen wir wirklich, zeitgleich sagen wir, naja, sonst kann ihn doch Reinhold dann trinken.
Auch kalt
im Zweifelsfall. Aber 800 Liter Glühwein, ich glaube, da würde der Reinhold schon ordentlich Sodbrennen kriegen. Man darf sehr gespannt sein. Nico, wir haben ja letzte Woche die Gelegenheit auch benutzt, haben beim Reinhold ein bisschen was aufgenommen, auch für den Männerabend. Das heißt, auch da schon einmal direkt der Hinweis. Ich muss einmal kurz gucken. Ich glaube, Reinhold hat mir heute Morgen endlich mal das Episodenbild geschickt. Reinhold hat ja ein Opolopo.
Nachdem die Flaschen schon im Mülleimer waren.
Ein Opolopo-Handy. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen. Primär, wer vielleicht gerade arbeitssuchend ist oder das sind so die Handys, die Reinhold kauft, so 100, 150 Euro ist das Budget. Nicht, weil er nicht mehr hätte, er hat ja ausgesorgt, sondern weil er es ja so häufig verliert. Und da habe ich ihm gesagt, ich sage, Reinhold, nimm doch mal dein Opolopo, stell das in den Einstellungen auf maximale Fotoqualität und dann probier doch mal ein schönes Foto zu machen. Und dann schickt er mir das Foto und am Handy sah es eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich mir das hier auf den Rechner gezogen. Ich sage, Reinhold, das ist ja komplett unscharf und verwackelt. Ja, dann mache ich morgen noch mal eins. Dann hat er heute Morgen noch mal eins gemacht und das ging dann so
schön halb ausgeleuchtet.
Ja, sieht relativ plätterig aus, aber was soll man machen? Wir haben Grünhopfenbiere getrunken und das war tatsächlich sehr lecker, muss ich sagen. Da waren einige schöne Sachen dabei.
Richtig, richtig, richtig gut. Hat mir auch gefallen, ne? Also Grünhopfenbiere frisch wie eh und je. Pilsig, pale-alig, ne? Da war für jeden was dabei. Fand ich richtig, richtig gutes Line-up, was wir da zu uns genommen haben.
Auf jeden Fall. Kommt demnächst online. Ich gucke gerade mal eben hier auf unserer Männerabend-Seite, ob noch was vorher online kommt. Aber wahrscheinlich ist das so mit das nächste, was kommt. Wer also sich da interessiert, Grünhopfenbiere, das sind die Biere, die kann man einmal im Jahr nur brauen, wenn eben der Hopfen grün vom Feld geerntet wird. Also ganz spannend. Wir machen das auch schon seit vielen Jahren. Genau, jetzt würde erstmal noch ein Special kommen. Das würde ich die Tage online stellen. Denn nächste Woche kommt diese Grünhopfen-Sendung. Wir wollten eigentlich im Anschluss noch eine andere Sendung aufnehmen. Unser Webmaster, der Matze, hatte uns nämlich Biere mitgebracht. Die waren nur von einer Brauerei allesamt sauer. Also da müssen wir mal gucken, inwieweit wir da noch.
Haben nicht schlecht geschmeckt, aber die sollten nicht so schmecken.
Glaube ich, nicht so sein. Also, damit kommen wir zum etwas, was gar nicht sauer war oder was mich auch nicht sauer gemacht hat, sondern was mich sehr erfreut hat, was mich in süße Verzückung versetzt hat. Nico, die Rede ist natürlich von AEW Full Gear 2021 aus Minneapolis. Wir gucken mal auf die Card und es gab ja auch wieder ein Tippspiel. Zum zweiten Mal in der Red City Historie konntet ihr auch ein AEW Pay-Per-View tippen. kicktipp.de/All Elite Wrestling. Ich kann mir mal gucken, wie viele Leute wir hier schon insgesamt sind. Ich glaube, irgendwie um die 80 oder sowas. Gucke ich gleich einmal parallel nach. Das werden wir natürlich auflösen. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann habt ihr natürlich immer noch die Gelegenheit, euch da auch anzumelden. Och nee, wow, wir sind über 100. 118, 19, 120 Leute, also sehr, sehr cool dafür, dass es das jetzt erst zum zweiten Mal gab. Also gucken wir nachher drauf. Und wie immer gibt's natürlich auch wie beim WWE-Spiel die Regel. Wir gucken, wer von uns beiden schlechter platziert ist. Und dann lesen wir alle vor, die vor uns sind. Und da gucken wir gleich mal. Aber Nico, wir gucken erstmal auf den Pay-Per-View Full Gear, der letzte AEW Pay-Per-View des Jahres. Es gab eine Pre-Show, also die Buy-In-Show, wie die AEW-Leute das immer nennen. Thunder Rosa und Hikaru Shida konnten sich durchsetzen gegen Nyla Rose und Jamie Hayter. Ich habe mir das angeguckt auf, wo habe ich es denn geguckt? Auf YouTube, glaube ich. Die, genau wie die WWE es macht, diese Pre-Show, ne, diese Buy-In-Show, die natürlich primär das Ganze nochmal zu pushen. Dementsprechend auch die Kommentatoren während dieses Matches primär darüber geredet, was uns gleich dann alles beim Pay-Per-View erwartet. Trotzdem hier ein Sieg für die Faces.
Für die Faces, ganz genau. Und Nyla Rose auf Seite der Heels auch sehr bissig unterwegs gewesen. Das sollte sich durch den gesamten Pay-Per-View ziehen. Da wurde nämlich in fast jedem Match wurde sich gebissen, ist mir aufgefallen. Fand ich eigentlich ganz amüsant.
Man sagt ja auch, ich gebissen ist halb gewonnen, sagt man ja auch.
Ne? Ja, genau, ja, wer kennt es nicht. Ne? Ich habe das Match nicht gesehen, muss ich gestehen.
Habe ich mal die Geschichte erzählt, wo mich der Hund gebissen hat?
Ich hatte mal einen Hund gebissen?
Ja, pass auf, wir waren im Urlaub. Also war ich ganz, was heißt ganz klein, aber ich hätte jetzt gesagt so 4, 5.
So 18, 19.
4, 5 oder so. Und ich glaube, das war entweder hier Malle oder Gran Canaria oder sowas. Irgendwo da waren wir. Und wir gingen so irgendwie an der Strandpromenade los. Und ich weiß noch, da war irgendwie so ein Zaun oder sowas. Und da waren irgendwie so, auf der einen Seite war ein Hund, also hinterm Zaun, da war so ein riesen Bulldogge. Und auf unserer Seite vom Zaun, also an der Promenade, war so ein kleiner Hund. Und mein Papa sagt noch in dem Moment, Dennis, komm mal hier näher zu mir. In dem Moment, diese beiden Hunde waren sich halt von ihrer Seite des Zauns jeweils am Ankläffen. Und in dem Moment, wo mein Papa sagt, hier Dennis, komm mal besser näher zu mir, in dem Moment kommt dieser kleine Hund, zwickt mich quasi einmal so ins Schienbein und läuft wieder weg.
Frech.
War richtig frech.
Ein Wadenbeißer, aber Wadenbeißer das, nur vorne, aber auch am Schienbein war zugange. Und ich sagte, die Kleinen, das sind die Gefährlichen.
Das war der Berti Fuchs unter den Hunden. Ich habe noch ganz düste Erinnerung, dass ich dann das erste Mal, glaube ich, in dem Leben war, wo ich irgendwie so Jod gekriegt habe. Also der hat sich da nicht irgendwie reingebissen oder sowas. Der hat wirklich nur einmal so ne? Der war fuchsteufelswild.
Und dann wie viele Pinnchen gab's?
Nee,
nicht? Also wo drauf? Nein, wo drauf geschmiert?
Sind ein bisschen Jod drauf gemacht oder sowas. Also hab da keine. Nur seelische Schäden, die sind geblieben.
Ja, du magst Katzen ja auch lieber als Hunde, wie wir alle wissen. Vielleicht hat es auch damit irgendwie, der hat seinen Ursprung genommen, ne?
So
ja,
ein bisschen hat's so mit dem, primär hat es mit dem Sabber zu tun. meine Tante und mein Onkel hatten immer Hunde, so lang wie ich denken kann. Und primär, mein Onkel hatte immer, umso größer die Hunde, umso besser. Und den letzten Hund, den sie hatten, der hieß Beethoven und der war in etwa so groß wie so ein
Haus.
Ja, wie so ein, aber ein großes Haus, ne? Ja. Und der war aber im Kopf, also vom Geiste her, war der immer noch so verspielt wie als Welpe. Das Problem war nur, der wog bestimmt, also kannst hier 60 Kilo oder sowas, das war so ein Vieh. Und wenn du halt in die Wohnung reinkamst und der lag am anderen Ende des Wohnzimmers, der hat dich gesehen, der ist aufgesprungen und dann wollte der loslaufen. Und der kriegte halt erstmal sein Tempo, der ist quasi erstmal auf der Stelle gelaufen, weil der kriegte sein Tempo gar nicht auf den glitschigen Boden. Und wenn er dann aber irgendwie dann gefasst hat, dann kam der mit einem Tempo auf dich. Die ganze Schnauze voller Sabber und so langes Fell. Und du konntest danach duschen gehen. Also das war deswegen bin ich eher bei Katzen, die
Die kratzen bloß ein bisschen.
Die kratzen bloß ein bisschen. Da macht man auch ein bisschen Jod drauf. Aber ihr seht, das wird auch heute noch ein Thema sein. Wir gucken mal, was der offizielle Beiß-Index am Ende der Reds-Folge sagt. Nico, dann geht's weiter mit der Main-Show. Und wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, so eine kleine Preview auch des Pay-Per-Views gemacht. Eigentlich nur Highlight-Matches und das sollte sich so auch bestätigen. Los ging es mit einem Match, wo ich letzte Woche gesagt habe, das ist oder das könnte ein Match sein, wo wir in einigen Monaten, in einigen Jahren vielleicht mal drauf zurückgucken und sagen so, wow, guck mal, das ist wie das erste Aufeinandertreffen The Rock gegen Stone Cold Steve Austin, als es noch irgendwie nur um den Intercontinental-Titel ging oder, ne? Ähnlich war es hier, MJF und Darby Allin hatten es miteinander zu tun, 22 Minuten Zeit haben sie bekommen und MJF konnte sich hier tatsächlich durchsetzen. Wenn auch nicht ganz sauber.
Ganz großes Kino, muss ich sagen. Ja. Also das war noch mehr als das von dir angesprochene Aufeinandertreffen. Also es war wirklich extrem gutes Match. Es wurde einem alles geboten, ne? Akrobatik, Haltegriffen, die aber es nicht langweilig waren, sondern irgendwie ja synchrones Aufspringen etc., fiese Moves, freche Dives. Es war alles dabei, richtig guter Spannungsbogen. Und das Finish, ja, es war nicht ganz clean, denn MJF, der Fuchs, der hat sich das Skateboard geschnappt von Darby Allin, hat es mit in den Ring geholt, hat sich auf den Boden gekniet und hat es Darby Allin gereicht. Ne? Er soll doch damit zuschlagen, damit es zu einem DQ kommt. Das hat Darby Allin natürlich nicht gemacht. Ja? Referee war ein bisschen abgelenkt, hat versucht, das Board zu verstecken und dann gab es den Schlag mit dem gefährlichen Ring, den MJF immer bei sich trägt, meistens in seiner Hose. Ne? Da ist so ein kleines Fach. Ich glaube, die Innenseite seiner Hose ist so ein kleines Fach, wo sich dieser Ring befindet. Glaub ich. Sonst würde er ja dann mal irgendwie rausfallen auch, ja?
Ja, ich hab, ich hatte die ganze Zeit schon, er hat sich auch so ein bisschen seine Hose immer mal hochgezogen, also der Ring, der scheint schon, ne, auch ein bisschen schwer zu sein, und da guckte schon so, ich weiß, das war wahrscheinlich so ein grünes Band oder was, ne, guckte er. Deswegen, ich dachte die ganze Zeit schon, ich denke, hat er da was in der Hose, und es war dieser Ring, den er ja, ich glaube, zweimal schon gewonnen hat, ne, den er sich ehrlich verdient hat, und da muss man auch schon fast sagen, na dann darf er den hier natürlich auch einsetzen, Zwinker, aber sehr gutes Match, hat mir wirklich sehr gut gefallen, die beiden haben hier einiges gezeigt, und Darby Allin.
Und es gab den Side Headlock Takeover und dann ab zum Cover. Ne? Es war ja so wie es MJF angekündigt hat. Ja, und das war natürlich auch extrem gut. Also sehr, sehr gutes Match, über 20 Minuten Opening Match, fantastisch.
Genau, hat mir sehr gut gefallen, und Darby Allin, auch wenn er hier verloren hat, ich denke, da waren beide auf jeden Fall Sieger. Zweites Match des Abends war das Match um den AEW World Tag Team Title oder Titles. Die Lucha Brothers wollten ihren Titel verteidigen gegen FTR, und das konnten sie tatsächlich auch. Das Ende habe ich tatsächlich nicht so ganz hundertprozentig verstanden. Also
erst im Nachhinein.
Cash Wheeler hat sich eine Maske aufgezogen. Er war eigentlich der illegale Mensch im Ring. Und ich, da ich auf FTR getippt habe oder hatte, können wir nachher noch drüber sprechen. Ich habe die ganze Zeit dann gehofft, okay, das fliegt jetzt noch irgendwie auf, dass Cash Wheeler gar nicht der Offizielle war. Also der offizielle Aktive im Ring. Und dass es irgendwie noch mal weitergehen muss, dieses Match. Und FTR sich dann vielleicht doch durchsetzt. Dem war aber nicht so.
Das Ganze wird garantiert bei Dynamite ein Thema sein. Ich hab's da, als ich das Match schaute, habe ich es auch nicht sofort gecheckt. Hatte auch so, was setzt denn jetzt die Maske auf, ne? Bis ich gesehen habe, okay, das ist hier tatsächlich Wheeler, der da drunter steckt, und nicht Dex Harwood, der eigentlich eingewechselt war. Habe ich im Moment nicht so verstanden. Aber es war trotzdem ein gutes Match. Natürlich nicht zu vergleichen mit den Matches, die The Lucha Brothers und die Young Bucks mit hatten. Ne? Ich meine, das ist vollkommen klar. Ne? Uns war auch hier klar, FTR ist oldschoolig unterwegs. Es gab trotzdem sehr, sehr schöne Sequenzen. Und immer wieder dieser Rey Fénix, ne, wie er auf den Seilen läuft. Das ist wirklich, ich glaube ja, er hat keine Füße. Es sind so Vogelkrallen, die er eigentlich hat. Ne? Und es sind einfach nur so ganz schlappe Schuhe. Ja. Schlappe Schuhe hat er an, damit er es nicht so auffällt, wenn er sich da so rum greift da um die Seile, meine Meinung.
Ich glaube,
das ist auch alles ein bisschen unfair, ne, weil ne, solche Füße ist eigentlich nicht erlaubt, steht ja im großen Buch von AEW, ne, das Regelwerk, steht das drin, habe ich ja mal gelesen, ganz nett. Aber gutes Match, muss ich sagen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähnlich ist auch wie beim Handball. Beim Handball nutzen die auch so Baumharz an den Händen und so weiter, dass der Ball ein bisschen klebt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das noch zusätzlich macht und auch mit einem ganz scharfen Messer oder mit einem Beil, mit einem Hackebeil unten die Fußsohlen auch so ein bisschen anraut, ne? Oder mit so einer schönen Feile, so, wo man sonst ein bisschen die Hornhaut weghobelt, dass er einfach auch da ein bisschen die Oberfläche unter den Fußsohlen vergrößert, ein bisschen für Grip sorgt.
Das ist alles möglich. Ich bleibe trotzdem bei meiner Vogelclown.
Naja, Doppelhelm
ist ja auch Phoenix. Guck mal, Rey Phoenix. Ja. Phoenix ist doch auch hier so ein Vogel.
Ja.
Ist es ja eigentlich.
Man sagt doch, wie der Phoenix aus der Asche, sagt man, glaube ich, ne?
Aus der Asche, ne? So.
Lucha Brothers setzen sich durch, aber auch hier kann man davon ausgehen, das Programm ist so vielleicht noch nicht zu Ende. Drittes Match des Abends war das Finale des AEW World Championship Eliminator Tournaments. Ursprünglich war ja hier zu vermuten, dass es Bryan Danielson gegen Jon Moxley ist, aber da haben wir ja vorletzte Woche erfahren, der ist in einer Alkoholentzugsklinik. Also, auch wenn wir hier, ne, gerne nochmal der Hinweis, uns gerne mal ein Bierchen aufmachen. Ich ja sogar beruflich mit dem Thema Bier zu tun habe, ne? Bier bewusst genießen ist nicht nur unser Motto, sondern es steht auch auf ganz vielen Bierflaschen drauf. Ich bin mir relativ sicher, John Moxley, der hat jetzt auch nochmal genau geguckt, der hatte das irgendwie hat er falsch gelesen. Sein Deutsch ist ja auch nicht so gut, ne? Und dementsprechend, ihm soll's aber ganz gut gehen, er ist auf dem Weg der Besserung und dementsprechend war es eben Miro, der seinen Platz einnahm, im Halbfinale sich gegen Orange Cassidy durchsetzen konnte und hier auch, ich glaube, so weit kann man gehen, sein bisher bestes Match bei AEW zeigte, 20 Minuten auch dieses Match Zeit bekommen. Wenig überraschend setzte sich am Ende Bryan Danielson durch, aber Miro, der hat mir gut gefallen.
Er hat sich sehr gut geschlagen. Es war, wie du schon sagst, bisher sein bestes Match. Er ist ein bisschen untergegangen und ich finde auch seine Regentschaft als TNT-Champ war nicht ganz so überzeugend. Ne? Der wäre noch mehr möglich gewesen. Das war ein sehr gutes Match. Mal gucken, was man jetzt mit ihm vorhat. Was wir wissen, Bryan Danielson ist der neue Number One Contender und da habe ich auch schon gelesen, dass er dieses Recht einfordert, tatsächlich bei der ersten Sendung, die auf TNT ausgestrahlt wird.
Ja, ganz genau. Das, wir hatten ja drüber, oder ich hatte spekuliert, dass ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass es beim ersten Dynamite ist, was auf TBS ist. Jetzt war, wie du sagst, jetzt war zu lesen, dass sie es vielleicht doch an dem ersten, es soll ja dann einmal im Quartal ein Special auf TNT geben, am Samstagabend. Allerdings soll das wohl auch tatsächlich nur eine Stunde jeweils lang sein. Ich weiß gar nicht, irgendwie Battle of the Belts oder irgendwie sowas, es gibt ja dieses Clash of Champions. Also irgendwie sowas ist es. Auch ein alter Name aus NWA oder alten WCW-Zeiten oder was auch immer. Soll aber wohl tatsächlich nur einstündig sein. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Also man wechselt ja extra von TNT zu TBS um diesen Mittwochabendslot, dass man den etablieren kann. Und ich weiß nicht, ob ich dann so ein großes Match, ob ich das jetzt unbedingt dann nochmal auf dem Samstagabend zeigen würde. Also ich würde jetzt tatsächlich, man hat ja auch in den letzten Wochen gesehen, die Dynamite-Quoten leider jetzt unter 1 Million gefallen. Man muss aber auch ja ehrlich sagen, die letzten Wochen war ja jetzt Dynamite auch mehr oder weniger immer eine normale Dynamite-Sendung. Man hat auch sehr durchgewechselt. Man hat vielen anderen Wrestlers, Roster ist ja mittlerweile immens groß, vielen anderen Wrestlern die Zeit gegeben. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, naja, in 3 Wochen ist eh Full Gear. Ich weiß ja, was da ansteht. Dynamite muss ich jetzt nicht jede Woche unbedingt gucken. Und das ist ja einer der Gründe, ne, warum man sagt, Mensch, wir wechseln zu TBS. Und da kommen wir jeden Mittwoch, 20 Uhr, Ostküstenzeit. Ich würde das tatsächlich da machen. Aber, wie gesagt, noch ist nichts angekündigt. Ja. Warten wir mal ab. Aber, dass man mit diesem Match, Nico, nicht bis zu Revolution im Februar wartet, ich glaube, das war uns beiden klar. Aber auch das ist ja noch nicht ganz ausgeschlossen. Warten wir mal ab.
Wir müssen abwarten. Sollte das Match vorher stattfinden, wann auch immer, wird es da auf jeden Fall ein nicht ganz so klares Ende geben. Ich sehe da tatsächlich irgendwie einen Kenny Omega, der da seine Fehde mit Bryan Danielson noch mal aufleben lässt. Den sehe ich sich da irgendwie einmischen, wie auch immer. Aber es ist noch hin. Mal gucken, was sich AEW da so einfallen
auch
lässt.
Auch einen Triple Threat bei Revolution. Das macht man ja
auch möglich,
macht man ja bei AEW eigentlich nicht so gerne. Aber Triple Threat, stell dir das mal vor. Ne? Hangman Page gegen Kenny Omega, gegen Daniel Bryan. Auch da würde ich natürlich nicht Nein sagen. Man darf mal gespannt sein auf kommenden Mittwoch, denn aktuell sind hier auch die New Japan Wrestler in den USA. Die hatten praktisch parallel zum AEW Pay-Per-View eine Show in San Jose, glaube ich, ne, an der Westküste, näher San Francisco, hatten sie eine Veranstaltung. Also, ne, vielleicht auch da jemand noch mit den ganz großen Namen. Ne? Ich glaube, Ishii werden wir schon sehen. Der ist angekündigt fürs Tag-Team-Match mit Orange Cassidy, aber vielleicht ja auch einen der Großen. Mhm. Vielleicht sehen wir tatsächlich einen Okada, der jetzt auch in den letzten Wochen häufig bei AEW ja erwähnt wurde.
Das wäre krass.
Mal gucken, ob man da die Chance nutzt oder ob die vielleicht auch schon wieder in der Heimat sind. Also, Daniel Bryan, der neue Nummer 1 Content, oder Bryan Danielson, wie er jetzt offiziell wieder heißt, oder wie auch richtig heißt, neuer Nummer 1 Contender und früher oder später wird er sein Titelmatch kriegen und genau, Nico, wie ein CM Punk ist er ja auch noch unbesiegt. Also, mal schauen, in welche Richtung das geht. Da war es Zeit, Nico, für die wahrscheinlich beste Catch-Stipulation, die es gibt. False Count Anywhere Match. Und ich habe ja letzte Woche gesagt, ich würde mir wünschen, dass dieses Match sich doch arg unterscheidet zum Minneapolis Street Fight.
Minneapolis.
Ich hatte hier tatsächlich gesehen, dass man hier im Toilettenbereich sich catcht und so weiter und so weiter. Und habe erinnert an das großartige WrestleMania 10 Match zwischen dem Macho Man und Crush, ne, wo der Macho Man den Crusher probiert mit so einem Seilzug da an den Beinen hochzuziehen.
Tolle Szene.
Ja, dann schöne Schleife gemacht, die ist dann aufgegangen und so weiter und so weiter. Das war's nicht.
Also ich war auch ein bisschen, was halt enttäuscht ist falsch, ne? Weil man hat sich natürlich, man ist es auch sehr verwöhnt durch diese zwei Stadium Stampede Matches und überhaupt viele, viele Hardcore Matches beziehungsweise No Rules Matches, die auch Backstage gingen, schon gesehen mittlerweile. Hier hat man sich dazu entschieden, die Entrance Ramp zu nutzen. Zumindest das letzte Viertel des Matches, letzte Drittel des Matches vielleicht sogar, aber vielleicht gut für die Fans in der Halle.
Ja, das wollte ich sagen.
Ein bisschen traurig für uns. Ich habe auch vermisst so ein bisschen Backstage noch rumgekloppe fehlte
mir da. Und wenn sie sich einmal nur, wenn sie in der Arena einen Eingang rausgehen, sich einmal da durch die Pommesbude prügeln und den nächsten Eingang wieder reinkommen oder sowas, ne?
Das fehlte mir leider. Es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Match. Klar, ich meine, guckt dir die Leute an, die da mitgemacht haben. Ne? Also das tolle Einfälle. Da gab es am Ende auch mal wieder schön die Heftzwecken, die Reißzwecken als Schienbeinschoner wurden eingesetzt und auch ein Luchasaurus. Ne? Es ist ja ein Saurier. Es ist ein reiner Saurier, ein großer Saurier. Ne? Springt da irgendwie runter mit einer, was war das für ein Move?
Shooting Star Press.
Genau, Shooting Star
Standing,
Press.
Standing Shooting Star Press.
Es sah so einfach aus. Ja, ne? Ja. Also viele, viele krasse Aktionen dabei, muss ich sagen. Also man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können, aber es war schon sehr, sehr gut am Ende. Die Faces konnten sich durchsetzen und Jungle Boy durfte die Concerto-Variante durchziehen. Er ist jetzt kein Dschungeljunge mehr, er ist zum Dschungelmann geworden.
Ja, und er hatte sich ja erst...
Er sah männlich aus.
Mit der Jeans, ne, ein paar Brusthaare und ein bisschen auch was im Gesicht. Sah direkt aus, doppelt so alt. Unser Freund Kutzi, Bettwäschen-Sven, hat hier auch einen Großteil live geguckt. Er ist dann irgendwann ein bisschen eingeschlummert. Und da sag ich auch, Mensch, der sieht ja richtig erwachsen aus. Und im ersten Viertel des Matches, da hat er ja diesen Concerto noch nicht durchgezogen. Ne? Da,
er hat ihn verweigert.
Das war ihm einfach zu hart. Und dann im Laufe des Matches hat er ihn aber gezeigt. Du hast schon gesagt, Adam Cole hatte die Idee, diese Kneepads mit den Thumbtacks, mit den Reißnägeln drauf mitzubringen. Die haben die Young Bucks und er sich dann angezogen. Auch dieser Move wurde durchgezogen. Also auch dieses Match hat viel, viel, viel geboten. Wie gesagt, so die Kirsche auf der Sahne wäre für mich noch gewesen, wenn man noch ein bisschen was außerhalb der regulären Arena gezeigt hätte oder des regulären Innenraums, aber du hast schon richtig gesagt, das ist dann immer auch für die Fans ein bisschen doof, ne? Weil die sehen es dann nicht, die müssen dann auf die Monitore gucken, aber so eine kleine Aktion, irgendwas hätte ich mir noch gewünscht, aber auch dieses Match sehr, sehr gut und das kann man schon machen. Fünftes Match des Abends war das Tag Team Match zwischen Pac und Cody Rhodes auf der einen Seite, Malakai Black und Andrade El Idolo auf der anderen Seite. Auch dieses Match fast 20 Minuten, 17 Minuten nämlich, genauer gesagt, gekriegt. Auf beiden Seiten kam es während des Matches zu Unstimmigkeiten. Ich hatte schon das Gefühl, Cody Rhodes, ist das hier jetzt etwa doch der Heel Turn? Ne? Da sah es zwischenzeitlich so aus, als würde er Pac hier ein bisschen alleine lassen. Dann wurde eingetaggt, so wie man es klassisch kennt. Ne? Der andere will eigentlich
gar nicht taggen. Von Malakai, ne, mit einem fiesen Kick. Ja.
Und letztendlich reicht es aber, dass tatsächlich Pac sich hier gegen Andrade durchsetzen konnte. Black Arrow, da Pac war ein bisschen wackelig auf den Beinen, ne? Hat's aber dann tatsächlich durchgezogen und konnte hier den Sieg einfahren. Cody Rhodes, der hat doch größtenteils hier Buhrufe kassiert, also man darf sehr gespannt sein. Rückblickend, also das war ein gutes Tag Team Match, aber wir hatten ja eine Tag Team Matches, also ich hätte hier tatsächlich im Nachgang gesagt, also das als Fatal Four Way, am liebsten natürlich Number One Contender TNT Title Contenders Match. Das wäre, glaube ich, für mich dann noch mal eine Stufe drüber gewesen. Man hätte vielleicht sogar, wenn man es drauf anlegen hätte wollen, sagen können, pass auf, mach da ein Ladder-Match draus oder. Aber das Tag Team-Match, das war jetzt vom Aufbau her okay. Aber wenn du, das war ja, also das sind vier der besten Wrestler, die es gibt aktuell. Jetzt nicht vier der besten 10, aber wahrscheinlich vier der besten 40, der besten 50. Und das war schon Qualität. Da hätte man, glaube ich, bei der Ansetzung noch ein bisschen mehr rausholen können.
Und es war geplant. Ich hatte gelesen, ein Fatal Four Way war tatsächlich geplant, wurde aber aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen in ein Tag Team Match umgebuckt. Und es war ein ordentliches Match mit tollen Szenen, aber auch irgendwo so ein bisschen im Vergleich zu den anderen das Lowlight der Card. Denn ich hätte da auch, wie du auch, ein Fatal Four Way gern gesehen. Es hätte definitiv dann noch ein bisschen mehr Spannung gebracht. Klar, man hat hier so die Story gebracht, dass irgendwie keiner war wirklich auf der Seite seines Teammates. Ne? Es wurde sich ihm ständig irgendwie immer eingewechselt, ne? So auf den Rücken geklatscht und so. Das war so ein bisschen die Storyline. Man hätte es geiler machen können.
Und man hat
aber es war trotzdem, qualitativ war das natürlich hervorragendes Match. Ne? Also hätte ich mich in der WWE bei einem Pay-Per-View äußerst drüber gefreut, hätte ich so ein Match da gesehen.
Und man hat relativ schnell schon beim Pay-Per-View gemerkt, dass die Zeit knapp ist. Denn ist ja bei der WWE tendenziell so, Match ist vorbei, dann gibt's erstmal 18 Wiederholungen, dann wird Backstage geschaltet, da wird irgendwer random interviewt, dann gibt's ein 5 Minuten Video Package für das nächste Match, dann gibt's die Entrances und so weiter. Das heißt, man kann problemlos bei einem WWE Pay-Per-View zwischen Match 3 und 4 nochmal losgehen, sich einen Döner holen oder zum Friseur, je nachdem, was man gerade machen möchte.
Das konnte man hier nicht.
Hier Match vorbei, abgeläutet, bam, zu den Kommentatoren geschaltet, die haben 3 Sekunden was erzählt und bam, war der nächste Entrance da. Also es ging wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Da habe ich schon gedacht, das ist mir erstmalig aufgefallen nach dem Bryan Danielson und Miro Match, wo ich dachte so, oh, okay, das lief wohl jetzt, die ersten 3 Matches liefen wohl schon ein bisschen lang, man muss jetzt hier ein bisschen am Zeitplan ziehen, aber schön, zumindest ist mir nicht aufgefallen, dass man jetzt irgendwo großartig Zeit gestrichen hätte. Das 6. Match des Abends war nämlich dann das, und da hätte ich jetzt gesagt, okay, das war vielleicht tatsächlich eher so das Lowlight. Das war auch, glaube ich, so zu erwarten, ne, das AEW Women's World Title Match, Britt Baker gegen Ty Conti, die unter anderem ja den schwarzen Gürtel in, weiß nicht, Karate oder was hat, ne, die hier auch rauskam. Ich dachte erst, das wäre ein Waschbär, hatte so die brasilianischen Farben, hatte sie so, von Ohr zu Ohr, sage ich mal, sich ins Gesicht gemalt. Ein bisschen zu nass, denn das ist ein bisschen verlaufen auch. Also
das sollte so sein. Das
sollte bestimmt so sein.
Schweiß.
Angstschweiß wahrscheinlich. Ja, denn ja. Britt Baker ja ein ziemlich eindrucksvoller oder eine eindrucksvolle Championess hier bei AEW, konnte sich letztendlich auch durchsetzen, konnte aber nicht Ty Conti hier zur Aufgabe bringen. Das hat sie diverse Male probiert, aber letztendlich war es ein Roll-Up.
Es gab aber zweimal einen Stomp davor, und dann aber Aufgabe hat nicht funktioniert, ne? Also da war Ty Conti doch zu
welches
hart.
Match war das? Welches Match war das? Das war MJF und Darby Allin, wo die sich durch den ganzen Ring gerollt haben.
Ja, mein Gott, was war da denn los? Also auch noch nie gesehen sowas.
Das war auch
noch nie gesehen. Frauen Division, da geht noch was bei AEW, definitiv. Britt Baker natürlich zu Recht der Champ und Ty Conti war jetzt auch nicht peinlich, aber da geht noch was. Ne? Ich gebe denen noch mal irgendwie ein paar Monate, bis ich auch großer Fan der Damen-Division werde.
Ja, es ist deutlich besser geworden. Und ich muss die ganze Zeit immer dran denken, wenn ich Britt Baker sehe, wie gern ich die Fehde Britt Baker gegen Charlotte Flair sehen würde. Mal gucken, ob das
kommt ja bald.
Ob das irgendwann Realität werden könnte. Schauen wir mal. Was auf jeden Fall sehr schnell Realität wurde, nämlich beim 7. Match des Abends, war die Konfrontation zwischen CM Punk und Eddie Kingston. Auch da, wenn man die Promos gesehen hat, und ich habe euch ja letzte Woche hier das Road 2, nennt sich's ja immer, ans Herz gelegt, also die Promos, wie Eddie Kingston und CM Punk das aufgebaut haben, mit dem Background eben, ne, dass die beiden sich schon vor 15, 20 Jahren im Indie-Bereich getroffen haben, CM Punk damals schon ein Indie-Star war, Eddie Kingston, der die Taschen der Stars da tragen musste und den Ring auf- und abbauen musste und so weiter. Das war schon eine ziemlich coole Backstory und das Match, das konnte auch auf jeden Fall abliefern. Das, was mich immer ein bisschen verwirrt, ist, dass CM Punk gefühlt in jedem Match eine andere Art von Hose trägt.
Ja, diesmal war es ja eher so eine Sportbuchse à la, wer hat die denn immer gerne getragen? Samoa Joe hat da auch gerne mal solche Shorts an. So ein Fußballhöschen hat er getragen. Ja. Ein Fußballhöschen. Na, er ist ja sehr unentschlossen. Ne? Manchmal ist es lang, manchmal Badehose. Ich fand
mit der klassischen Badehose, das hat ihm tatsächlich am besten gestanden.
Ja, er probiert sich mal aus. Er probiert sich einfach mal aus, unser Freund CM Punk. Sehr hart durchgeführtes Match. Die Fehde, der Aufbau hat uns gut gefallen. Hätte man ein bisschen noch verlängern können, um 1-2 Wochen, meiner Meinung nach. Aber es war trotzdem ein tolles Match. Auch ein Eddie Kingston, der passt in solche Matches, ne, die so personal sind, die so, wo gebrawlt wird. Ne? Den brauche ich nicht in irgendeinem technischen Match. Also hier mit CM Punk als sein Kontrahent hat das hervorragend funktioniert. CM Punk hat sich auch mal kurz ein bisschen gecuttet, sich gekratzt. Ja. Das sah auch ganz nett aus. Und meine Szene des Abends, Dennis, CM Punk kurz davor den Five-Knuckle-Shuffle anzusetzen. Was war da denn bitte los?
Der bekannte John Cena-Move. Ne? Es gibt diesen, wie heißt der, Vorbereitungs-Move? Ne?
Ja, wie heißt der? Ich sah den Move, ich musste sofort an Cena denken, und dann bleibt er auch noch so stehen. Bleibt er so stehen.
Hat ihm den Mittelfinger gezeigt, und das Publikum wusste natürlich direkt, was los ist. Five-Knuckle-Shuffle gab's hier leider nicht, aber den Mittelfinger für Eddie Kingston, der den, glaube ich, auch direkt dann nochmal erwidert hat. Also ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass die Fehde noch nicht vorbei ist, beziehungsweise dass wir die irgendwann nochmal, dass sie nochmal aufgefrischt wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar zwei Go-to-Sleep, könnte es sein?
Es gab zwei
Go-to-Sleep, und ich meine, CM Punk hätte auch dieses Zeichen gemacht, dieses Gürtelzeichen. Also entweder ist ihm seine Hose ein bisschen gerutscht er möchte jetzt irgendwann auf irgendeine Titeljagd gehen. Da gibt es ja bei AEW, zumindest im Singles-Bereich, ja schon mal mindestens zwei. Und der CM Punk, der ist ja auch weiterhin ungeschlagen. Und wenn man jetzt mal überlegt, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen gesagt, was man hier für Catcher hat. Also du könntest ja problemlos jetzt 2022 die vier großen Pay-Per-Views. Wir haben Revolution im Februar, wir haben Double or Nothing im Mai, wir haben All Out im September und wir haben Full Gear dann wieder im November. Also vier bombastische Pay-Per-View-Main-Events zu kreieren mit diesen Wrestlern, mit einem CM Punk, mit einem Bryan Danielson, mit einem Hangman Adam Page, mit einem Kenny Omega und so weiter. Also ich glaube, das wird gar kein Problem, in unterschiedlichsten Konstellationen da was zu zeigen. Also da darf man sich auf jeden Fall schon sehr drauf freuen.
Das
Match des Abends. Minneapolis Street Fight. 5 gegen 5. Der Inner Circle auf der einen Seite. Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Proud and Powerful, bestehen aus Santana und Ortiz auf der einen Seite. Man of the Year, bestehen aus Ethan Page und Scorpio Sky. Und das American Top Team, bestehen aus Junior Dos Santos, Andrei Orlovsky und Dan Lampert auf der anderen Seite. Und auch hier wurde ordentlich gebrawlt. Knappe 20 Minuten hat das Ganze Zeit gekriegt und der Pay-Per-View, das haben wir noch gar nicht gesagt, fand ja am 16. Todestag von Eddie Guerrero statt er ist wohl auch damals nicht unweit, also er ist in Minneapolis gestorben damals, nicht unweit von der Halle, ist ja tot im Hotel aufgefunden worden und der ganze Pay-Per-View strotzte natürlich vor Anspielungen, vor Tributen an Eddie Guerrero, also
Viva la Raza.
Ganz genau. Daniel Bryan hat ja auch, glaube ich, die Three Amigos gezeigt oder MJF, also diverse Leute und letztendlich dieses Match wurde dann mit dem Frog Splash von Chris Jericho dann beendet und da muss man auch sagen, Chris Jericho ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber da hat er nochmal alles ausgepackt, also der war richtig froggy.
Er war richtig froggy und er hat auch nochmal nach oben gezeigt, ganz kurz sich die Erlaubnis von Eddie Guerrero geholt. Darf ich den Frog Splash machen? Er hat natürlich gesagt, klar, darfst du. Auch hier schöne Aktionen dabei. Es gab die Staples in die Eier von Lampert. Ja. Es war Baron von Raschke war zugegen und hat seine eiserne Klaue eingesetzt gegen Ethan Page. Alles so Kleinigkeiten, die so amüsant war, ne? War aber auch knallhart. Wer von denen ist denn nochmal so ins Publikum reingesprungen? Wer war das nochmal? Irgendeiner hat doch einen Offiziellen gebeten, bitte knie dich mal dahinter, damit ich von deinem Rücken abspringen kann. Ich habe einer von Proud and Powerful. Ja. Mein Gott, der flog aber sowas von aggressiv in das Publikum rein.
Oh, apropos, also, Darby Allin hat auch wieder in seinem Match natürlich gegen MJF auch wieder einige Sachen gezeigt. Da kam auch hier Flying Torpedo, da kann auch mal angeschossen. Alter Falter, also krasse Sachen, auch da wieder einige Sachen oder generell beim Pay-Per-View viele Sachen auch auf den Ring-Apron. Ne? Nicht nur unsere Freundin Katrin wird mittlerweile nach dem Wrestling-Training wissen, das ist der härteste Part des Rings. Da möchte man eigentlich nichts einstecken und ich glaube auch in dem MJF-Match gab es da unter anderem einen Tombstone oder was, ne, auf den Rand. Also
stimmt.
Das war ordentlich was dabei und auch der Streetfight, das, was man erwarten konnte. Junior Dos Santos sich auch sehr gut geschlagen. Also generell, mir hat hier ein bisschen...
Der hatte Spaß, genau, ne?
Fand mich, ich, ne? Das mir ein bisschen Spaß. Hier unsere gute Freundin Paige VanZant gefehlt. Ich weiß gar nicht, was mit ihr los ist, ob sie sich irgendwie Corona eingefangen hat oder sowas, weil auf einmal war sie sowohl bei der letzten Dynamite-Sendung als auch jetzt hier gar nicht mehr zu sehen. Und gucken, ob sie
Hätte ich auch ganz cool
mal hier wieder zurückkommt. Nico, dann war es Zeit für ein Debüt. Es war ja generell, nachdem man ja bei All Out, ne, mit Adam Cole, mit Daniel Bryan zum Schluss da doch wirklich zwei Hochkaräter ausgepackt hat, war natürlich jetzt die große Frage, was macht man hier? Ne? Wird man am Ende noch mal jemand debütieren? Was ist mit einem Bray Wyatt? Möchte man den haben? Muss man den haben? Und möchte man den, wenn man überhaupt, möchte man so ein bisschen den Moment, die Krönung, ne, von Hangman Page damit zerstören? Man hat sich dagegen entschieden, also gegen alles das, was ich gerade gesagt habe, und hat gesagt, pass auf, wir machen einfach ein Debüt vor dem Main Event und auch nicht Bray Wyatt, sondern, Jay Lethal, den ehemaligen Raw World, also ROH, Ring of Honor World Champion, der ja auch schon eine lange Karriere hinter sich hat. Er ist All Elite und er wird direkt am kommenden Mittwoch, Nico, Sammy Guevara um den TNT-Titel herausfordern.
Und wir hatten letztens noch drüber nachgedacht, haben uns mal das Roster angeguckt von Ring of Honor, haben gefragt, wen können wir gut gebrauchen? Jay Lethal, natürlich jedem einen Begriff. Ich habe mir Jay Lethal gewünscht und Jay Lethal war da. Wow, also gefällt mir echt gut. Auch wenn es da noch irgendwie diese Anschuldigungen hängen ja noch immer so ein bisschen im Raum. Ne? Bei Jay Lethal wurde, glaube ich, auch bei der MeToo-Bewegung damals erwähnt. Das müssen wir mal im Auge behalten. Auf jeden Fall ist er All Elite. Er ist gut drauf und hat ein Match gegen Sammy Guevara. Der hat nämlich angenommen, ne? Um den NXT, sag ich schon, TNT-Title natürlich. Finde ich ganz cool.
Ganz genau. Also mal gucken, wen man da noch in den nächsten Wochen, also wir haben ja noch einen Keith Lee und so weiter, die haben tendenziell alle 90 Tage wahrscheinlich Non-Compete, also die werden wir dieses Jahr nicht mehr bei AW sehen, aber wenn noch Leute ihren alten NXT-Vertrag haben, die haben ja nur 30 Tage Non-Compete und auch der Vertrag von Kyle O'Reilly soll ja jetzt in Kürze auslaufen, ne? Und wir haben ja schon Bobby Fish und Adam Cole, also mal gucken, vielleicht gibt's ja hier auch nochmal eine Reunion. Müssten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, Nico, wenn du die große Review machst zu NXT 2.0, wer genau von den Veteranen überhaupt noch da ist und wen du da dauerhaft noch siehst, aber das machen wir, glaube ich, nächste Woche.
Das machen wir nächste Woche. Es sind nicht mehr viel übergeblieben.
Gucken wir mal. Dann was?
Kann ich an drei Fingern abzählen.
Dann war es Zeit für den Main Event und das ist ja tatsächlich eine Storyline, man wünscht sich mal, sagt man bei der WWE, Mensch, so eine schöne lange Storyline. Wenn es bei der WWE eine lange Storyline gibt, dann ist es entweder Verletzungen geschuldet oder es ist Zufall. Hier, das glaube ich auch Tony Khan, dass das tatsächlich von Anfang an so geplant war. Es ging ja alles vor 2 Jahren los, ne, als Hangman Page hier im Finale stand bei All Out. Damals Kutzi und ich vor Ort gewesen. Ne, da wurde ja der erste AEW World Champion ausgekämpft. Hangman Page als Babyface, den keiner mochte, den auch keiner so richtig kannte, also von den Mainstream-Fans, wie ich jetzt einfach mal Kutzi und mich betitle, die jetzt nicht jede Indie-Show besuchen und gucken. Und Chris Jericho, das waren die beiden, die sich im Finale quasi gegenüberstanden. Zwischen den beiden wurde der erste AEW-Title-Träger ausgekämpft und ich weiß noch, damals waren alle für Chris Jericho, weil Hangman Page tatsächlich so ein bisschen dieses John Cena-Roman Reigns-Dingen hatte, so alle sagten so, oh, der wird mir einfach viel zu krass gepusht, den finde ich kacke und daraus rauszukommen, zu einem Tag-Team mit Kenny Omega, das wahrscheinlich beste Tag-Team-Match aller Zeiten abzuliefern, damals gegen die Young Bucks. Dann gab's da den Split, dann hat er seine Chance auf den Titel, verkackt das und so weiter, kommt dann zurück in diesem Ladder-Match in der Jubiläumssendung von Dynamite, wird Nummer 1 Herausforderer, hat jetzt noch mal die Chance. Und nachdem genau Kenny Omega ein Jahr lang Champion ist und Nico, ich glaube, das Match hat tatsächlich alles das geboten, was wir uns auch versprochen hatten.
Ja, also total. Ich war hellauf begeistert, was uns da die AEW beschert hat. Auch der Einmarsch von Adam Page, schön mit dem Pferd draußen vor der Arena noch unterwegs, ne? Da geht seine Musik los und er kam rein und man sah schon, mein Gott, der war richtig gut drauf, ne? Man sah ihm schon an, scheiße, der weiß, dass er heute
einen Titel holt. Hatte schon als er in den Ring, also vom Apron in den Ring stieg, hatte er schon so glasige Augen. Da wusste ich schon, dass das wahrscheinlich ein Titelwechsel werden kann. Also es war mir vorher, wir haben ja auch gesagt, also wenn er jetzt den Titel nicht holt, dann braucht er ihn nie mehr holen. Also es war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, aber du sagst es richtig, das hat man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass das heute was werden kann.
Was ich auch ganz schön fand, es wurde sich dann doch nicht so oft eingemischt, wie ich dachte. Zum einen Don Callis, der es immer mal wieder versuchte, ne, für Kenny Omega sich einzumischen. aber der Rest der Elite, der Rest der Superklicke, ne, die haben sich halt nicht eingemischt. Ja, am Ende kamen sie zwar raus, die Young Bucks, sichtlich angeschlagen, torkelten sie zum Ring und ich dachte, mein Gott, ihr könnt euch doch kaum bewegen, was wollt ihr denn jetzt noch hier, ja? Und sie haben den Hangman gewähren lassen, sie haben ihn angeschaut und sie haben genickt, sie haben es zugelassen, sozusagen, ne, dass der Hangman Kenny Omega mit dem Buckshot Lariat besiegt.
Ich müsste mir das Ende wahrscheinlich nochmal angucken. Ich fand, das war vom Kamerateam nicht so hundertprozentig gut eingefangen.
Zumindest auf der einen Seite nicht. Die waren nämlich erst auf der einen Seite, da dachte ich, okay, warum greifen die jetzt nicht ein? Auf der anderen Seite sah man Nick oder was, Matt Jackson, ich weiß nicht mehr. Da sah man ihn ein bisschen in der Nahaufnahme, der dem Hangman zunickte. Fand ich irgendwie cool. Also das war, habe ich so gar nicht mit gerechnet. Wie geht es da jetzt weiter, ne? Also kehren sie jetzt dem besiegten Kenny Omega den Rücken zu?
Ich bin sehr gespannt, ne? Also die Storyline dahinter war ja die, dass Hangman Page damals ja sie auch den Titel gekostet hatte. Ne? Also es gab ja diesen Twist und jetzt haben sie ihm hier quasi die Absolution erteilt. Das hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen dramatischer auch in Bildern eingefangen gewünscht. Wie gesagt, muss ich mir noch ein zweites Mal angucken. Ich denke, das wird aber auch noch mal am Mittwoch bei Dynamite dann sicherlich, du sagst schon richtig, in welche Richtung geht das, ne? Sind die Young Bucks, war das ein Face-Turn der Young Bucks oder war es einfach nur eine Wiedergutmachung? In welche Richtung geht das jetzt hier? Aber auf jeden Fall der doppelte Buckshot Lariat, einmal in den Nacken und einmal dann von vorne. Und, Nico, das ist natürlich auch noch wichtig fürs Tippspiel, Kenny Omega, der wollte den One-Winged Angel ansetzen, konnte ihn aber tatsächlich nicht durchziehen. Das hat mich dann wiederum sehr gefreut, weil das tatsächlich für mich nochmal eine separate Storyline ist, wenn irgendwann Kota Ibushi tatsächlich zu AEW kommt, dass man das irgendwie nochmal fortführt, weil er bis jetzt tatsächlich nicht in AEW, aber generell der Einzige war, der jemals aus dem One-Winged Angel auskicken konnte. Dementsprechend fand ich es gut, dass man das hier nicht gemacht hat, sondern dass Hangman einfach, ne, lässt sich auch relativ einfach erklären. Mensch, die haben zusammen trainiert, die waren zusammen Tag-Team-Champions. Wenn jemand weiß, wenn jemand die Moves von einem Kenny Omega kennt und weiß, wie man sich aus diesem Move oder aus dem Ansatz des Moves befreit, dann sollte das natürlich der Hangman sein. Also von daher fand ich das schon sehr stimmig gemacht. 25.
Zumal der Hangman konnte ihn durchziehen.
Ganz genau, aber auch da hat man wieder gesehen, das ist ähnlich wie, wenn ein Kevin Owens einen Stunner zeigt, dann ist es auch nicht immer der Sieg. Ne? Also der Stone Cold, der hat ja schon, ne? Der Stone Cold Stunner, wenn der Stone Cold den macht, dann ist das was ganz anderes, ist so, wie wenn Hulk Hogan einen Legdrop macht, ne? Also normaler Legdrop,
das härteste
ganz genau, wenn normaler Mensch einen Legdrop macht, dann ist es nicht so schlimm, aber was ja viele nicht wissen, der Hulkster, der hat ein schweres Bein und der hat in der Kniekehle, hat der extra viele Schweißdrüsen. Das heißt, wenn der mit seinem Knie auf deinem Hals landet, das bleibt so ein bisschen auch die Luft noch extra weg. Nicht nur, weil der mit seinem schweren Knie oder schweren Bein auf deiner Kehle landet, sondern auch noch, weil direkt die Nase sich zusetzt und
sei auch besonders giftig, dieser Schweiß in dieser Kehle.
Und dementsprechend hier, das fand ich dann auch schön, dass man eben gezeigt hat, okay, Hangman Page kann zwar diesen Move zeigen, weil er kennt ihn auch, aber er kann ihn eben natürlich dann nicht so perfekt durchführen, dass es jetzt zum Cover reichen würde, wie das eben umgekehrt wahrscheinlich funktioniert hätte. Also für mich ein sehr, sehr gutes Match. Also wer den Pay-Per-View nicht geguckt hat, gerne die 25 Minuten sich Zeit nehmen. Sehr, sehr gutes Match. Sicherlich
plus Opener. Guckt euch den Opener an. Guckt euch einfach den ganzen Pay-Per-View an, Leute. Nehmt euch die Zeit,
das lohnt sich. Ziemlich genau auf die Minute 4 Stunden, 3 Minuten 58 oder sowas. Ich habe das Ganze mir live angeguckt. Um 5 Uhr 58 oder sowas war das Ganze zu Ende. Sehr, sehr sehenswert. Und wie gesagt, Samstag auf Sonntag sowieso ja eine schöne Zeit. Und das Ganze, was ich aber auch erst festgestellt habe, ich habe mir das Ganze ja auf Fight TV gekauft, was ich dann erst festgestellt habe, dass ich ihn für 1,50 Euro günstiger auch einfach hätte auf Sky bestellen können. Denn auf Sky ist er mittlerweile auch schon länger, glaube ich, verfügbar. Das fiel mir aber dann auch erst im Nachgang ein. Auf Sky 16 Euro, jetzt glaube ich auch noch on demand. Das heißt, wer sagt, Mensch, ich wüsste gar nicht, wo ich im Internet da wie was bestellen soll, geht auf Sky. Ich glaube, ihr könnt ihn immer noch bestellen. Ich kann nur so viel sagen, die 16 Euro lohnen sich auf jeden Fall. Ein ganz, ganz
und toller Preis. Habt deutsche Kommentare.
Ganz genau.
Wenn ihr wollt.
Mike Ritter und Günther Zapf sind's, glaube ich, immer noch, ne? Toll. Ganz genau. Vielleicht schaue ich da auch mal rein. Also das war AEW Full Gear, ein Pay-Per-View, der sehr viel Spaß gemacht hat, der Nico aber auch viele Fragen offen gelassen hat oder aufgeworfen hat. Das heißt, ich bin sehr gespannt diese Woche tatsächlich auf Dynamite, was da passieren wird, in welche Richtung das Ganze geht. Wir haben ja jetzt noch ein paar Wochen in diesem Jahr. Ich guck mal eben, wie fallen denn hier unsere Dezember-Sachen. Auch sehr gut. Mittwoch, der 22. Dezember. Also da kann man noch eine ordentliche Sendung machen. Und dann auch Mittwoch, der 29. Dezember. Auch da kann man eine ordentliche Sendung machen. Ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ne, wenn die Sendung irgendwie auf den 24., 25. Dezember oder dann auf Silvester und Neujahr fallen, dann schauen ja nicht so viele Leute zu. Aber ich glaube, hier kann man tatsächlich mehr oder weniger durchziehen und gespannt, was AEW uns tatsächlich hier dann noch zeigt und vor allem auch, wie ein Daniel Bryan sich äußern wird. Ne? Er ist jetzt Nummer eins Herausforderer, ob er schon direkt am kommenden Mittwoch eine Ansage macht und wenn es tatsächlich dann so sein wird, dass man dieses Match Anfang Januar sieht, wie man die Zeit vielleicht noch überbrückt. Ich bin gespannt. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Und wenn ihr euch fragt, warum wir hier ausschließlich über AEW reden, das kann ich euch sagen, bei der WWE passiert gerade einfach nichts. Ne? Es gab zwar eine Smackdown-Sendung letzten Freitag, nichts Erwähnenswertes, abgesehen davon, dass sich Roman Reigns gekrönt hat am Ende der Show. Da habe ich auch nur ein Bild gesehen, dachte, okay, brauche ich jetzt auch gar nicht. Außerdem steht die Survivor Series an. Nächstes Wochenende ist es soweit mit Matches, wo einfach nichts auf dem Spiel steht. Also sozusagen ja das Gegenteil von diesem AEW Pay-Per-View. Ich werde natürlich trotzdem reinschauen. Nein, ich werde nicht nur reinschauen, ich werde mir ganz angucken. Das mache ich einfach immer und hoffe, dass ich überrascht werde. Aber es sieht erstmal nicht danach aus.
Ich hatte nur die Überschrift gelesen, wo Becky Lynch sagte, naja, also dieses Konzept mit, dass man über Brand Supremacy kämpft, also darum, welches Brand, also Raw oder SmackDown, das bessere Brand ist, nachdem die meisten Wrestler vor 3 Wochen ja noch bei dem anderen Brand waren. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Und Becky Lynch hat, glaube ich, auch gesagt, naja, das ist nicht mehr so wirklich standesgemäß für 2021. Also vielleicht lässt man sich da in Zukunft mal irgendwas anderes einfallen. Wir gucken natürlich noch auf das Tippspiel kicktipp.de/all-elite-wrestling ausgeschrieben. Nico, du bist auf Platz 16 mit 60 Punkten und punktgleich mit dir sind zum Beispiel der Y2Judas, der Sylas, der Schleichweg, der Kube, der Kinoi, schöne Grüße gehen daraus, der C. Burkhardt und der A-Mac, alle 60 Punkte, also noch relativ eng zusammen. Platz 13 mit 61 Punkten ist dann der X-Rated, der Lexi Sticks, der Undertaker, also wie Theke, ne? Platz 11 mit 62 Punkten, Queenslayer, Captain Charisma, oder Captain Charisma, ne? Wie damals unser guter Freund Christian Cage.
Ich kann auch nicht ausschließen, dass das nicht Christian ist, der hier selber mittippt.
Das wäre aber unfair, weil er hat 3 Sachen falsch. Dann müsste er vielleicht nochmal im Booking-Meeting, falls er da sich reinschleichen kann, noch ein bisschen besser aufpassen. Gambrinus vom Platz 2 oder vom geteilten ersten Platz, glaube ich sogar, abgerutscht auf die 10. Also ihr seht, ist noch alles sehr, sehr eng. 8. Platz bin ich, 8 Plätze hoch von 16 auf 8. Also das lief ganz gut. Ich habe tatsächlich nur, ich habe auf FDA getippt. Hätte ich das nicht gemacht, sondern auf die Lucha Brothers getippt, wäre ich tatsächlich punktgleich mit dem ersten. Und ich hatte auf Malakai Black und Andrade getippt. Die 2 Sachen habe ich falsch. Ich habe 63 Punkte, Platz 8 zusammen mit Baller, ebenfalls 63 Punkte, der Redsling-Fan 64 Punkte, Entschuldigung, punktgleich mit dem Unox und dem Milan Miracle, also Milan Miracle auch 4 Plätze runter von 1 auf 5. Dann kommen wir mit 65 Punkten auf den 3. Platz, das ist auf den 4. Platz, Sofa King Cool 65 Punkte, 66 Punkte teilen sich der Moggemeister und der Tom 80 übrigens 42 Plätze hoch. Der hat alles richtig getippt. Ich guck gleich nochmal nach, ob er der Einzige war. Er war der Einzige. Tom 80, herzlichen Glückwunsch. Von Platz 44 auf Platz 2, 36 von 36 möglichen Punkten. Herzlichen Glückwunsch dazu. 66 Punkte in der Gesamtwertung. Nur einer hat mehr. Das ist der Mike See 1707. Der ist von Platz 16 auf Platz 1 hoch. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Wie gesagt, der nächste Pay-Per-View ist dann wahrscheinlich im Februar. Und wir werden bei AEW einfach das Ganze von All Out bis All Out laufen lassen. Also ähnlich wie wenn wir bei der WWE sagen würden von, also denke ich mal, ne? Wir gucken. Ich würde jetzt einfach mal sagen, von All Out bis All Out. Gucken wir mal jetzt, weil nach zwei Pay-Per-Views das Ganze jetzt
Das heißt, ich sollte mich ab jetzt anstrengen.
Wir gucken mal, vielleicht vielleicht setzen wir es doch wieder zurück, hängt ein bisschen damit zusammen, vielleicht melden sich ja doch noch ein paar an. Ihr könnt euch jederzeit anmelden und sollten sich da jetzt noch 100 Leute anmelden bis zum nächsten Pay-Per-View, dann würden wir es vielleicht einfach restarten und machen auch die Jahreswertung wie bei WWE. Wir gucken mal.
Dann freuen sich die Leute, die das Ganze oben mitmischen, aber
das war dann quasi ein Test. Wir gucken mal. Wir werden euch da rechtzeitig Bescheid geben. Meldet euch auf jeden Fall sicherheitshalber schon mal an. kicktipp.de/all-elite-wrestling. Dann seid ihr da auf jeden Fall mit dabei. Ich bin sehr gespannt, Nico, was ansteht in den nächsten beiden Wochen hier bei, oder generell in den nächsten Wochen bei AEW. Wir haben am kommenden Wochenende ja auch die Survivor Series. Wurde da noch irgendwas angekündigt? Ist da noch irgendwas zu den Matches hinzugekommen, die wir letzte Woche auf der Card hatten?
Nicht, dass ich wüsste.
Dann.
Warte mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz. Suche Vivo Series 21. Nee, ich hätte es, glaube ich, ist nichts dazu gekommen. Ne?
Also wir haben das Raw-Damen-Team gegen das SmackDown-Damen-Team, das Raw-Herren-Team gegen das SmackDown-Herren-Team. Wir haben Becky Lynch gegen Charlotte Flair und wir haben Big E gegen Roman Reigns. Also mich lockt das jetzt noch nicht hinterm Sofa her. Ich werde natürlich auch auf jeden Fall reingucken. Ich glaube, den ganzen Pay-Per-View werde ich mir tatsächlich nicht angucken. Wobei, das Ganze kommt aus Brooklyn. Ich habe ja auch Urlaub. Dementsprechend, die Chancen stehen gut. Aber die WWE muss jetzt mal wieder was machen. Also AEW legt da wirklich Woche für Woche vor. Und bei der WWE passiert nicht wirklich viel. Schauen wir mal.
Da tut sich nichts mehr. Ich hab's, glaube ich, mittlerweile aufgegeben, weil einfach jetzt auch so viele Leute entlassen worden sind, mit denen man was hätte machen können. Auch bei NXT lichtet sich das Feld und bis die Neulinge so etabliert sind, dass sie ernstzunehmende Main-Roster-Menschen sind. Das dauert noch ganz, ganz lange Zeit. Wie heißt der? Von Walter, von Eriksen, von Wagner, auch so ein großer Mann, von Wagner, der bei NXT im Title Picture kurzzeitig mitmischte. Von Wagner, jetzt stand er plötzlich bei SmackDown an der Seite von Adam Pearce, ist wohl ein Bodyguard und so wird er gerade eingesetzt, will mir auch überhaupt nicht in den Kopf, was das jetzt soll. Vielleicht gucke ich da mal wieder rein in so eine Money in the Draw Ausgabe, die heute Nacht kommt.
Man darf.
Um mich zu geißeln.
Man darf sehr gespannt sein, was uns hier gezeigt wird. In diesem Sinne sind wir für heute durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Ja, es war wunderschön, diesen Pay-Per-View zu schauen. Wer es noch nicht gemacht hat, wir haben es gerade schon gesagt, kauft es euch, guckt es euch an. Es lohnt sich. Hervorragende 4 Stunden. Survivor Series liegt an. Ich versuche mich da mental schon mal drauf einzustimmen. In diesem Sinne. Lasst es derbst krachen. Bam. Zip.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.